Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Es ist schon ein paar Jahre her. Die Kinder waren noch kleiner und noch nicht verheiratet. Und dann haben wir mal meine Schwester besucht und da wenig Platz war. Und dann waren wir froh, dass wir das Zelt haben und haben wir im Garten, im Rasen das Zelt aufgebaut und das war natürlich ein Abenteuer mit den Kindern dann irgendwo im Garten mal zelten und so. Ich kenne das Grundstück ja noch, da hat mal meine Opa und Oma gewohnt, so neben dem Bach, war richtig schön, haben wir uns drauf gefreut. Und auf einmal hat's dann immer so ein bisschen gebrummelt und gedonnert und irgendwo wird's immer lauter und dann hat da draußen gekracht und hat das Regnen angefangen und End vom Lied. Wir sind alle reingeflüchtet, haben uns in der Luftmatratze drinnen auf den Boden gelegt, weil wir diesem Zelt nicht getraut haben im Sturm. Da flieht man dann doch lieber ins Haus. Da fliegen zwar vielleicht mal ein paar Dachziegel weg beim Haus, aber das Zelt ist davor schon wahrscheinlich komplett davon geflogen. Ja, ein Zelt. Merkwürdig, dass Paulus, gelernter Zeltmacher übrigens, unser Leben mit einem Zelt vergleicht. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt, und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar drüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Ist ein bisschen merkwürdiges Bild für uns. Zelten ist für uns eher so was Abenteuer, so ein Rest von Abenteuer, Campingurlaub. Und je größer der Campingplatz ist, desto größer ist manchmal das Abenteuer, wenn dann die Fußballfans dann so samstags nach dem Spiel da angetrunken kommen und den Campingplatz bevölkern und man kommt Sonntagmorgens um 8 vielleicht zum Schlafen. Aber so ein Zelt ist auf jeden Fall etwas Vorläufiges. Und Paulus gebraucht dieses Zelt als ein Bild für unser Leben. Ein Bild und sagt, eigentlich leben wir in einem Notbehelf. Natürlich, wir kennen das aus der Bibel. Zelte, das war so die normale Behausung eines Abraham. Der war mit seiner Großfamilie überhaupt in Zelten unterwegs. Und dann hatte er natürlich was von Camping, wenn man dann gesagt hat, okay, hier sind die Weiden abgegrast, wir ziehen mal 50 Kilometer weiter. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir uns das so richtig vorstellen könnten, wie das wäre, wenn wir sagen, okay, in Homberg haben wir die Weiden abgegrast, wir packen mal alles ein, jetzt packen es auf die Kamele, schlagen unsere Zelte jetzt bei Fritzlar auf oder bei Kassel oder so. Ja, wäre ein bisschen merkwürdig. Ein Zelt ist was Vorläufiges. Und noch ein anderes Beispiel, Israel, das ganze Volk, das 40 Jahre lang in der Wüste gezeltet hat. Sie waren eigentlich unterwegs ins verheißene Land, das Gott ihnen versprochen hat und wo auch feste Häuser standen und wo sie sich niederlassen konnten. Und eigentlich sollte das ja bloß so ein paar Monate gehen, bis sie da ankamen. Und dann wurden doch 40 Jahre draus. 40 Jahre immer in Zelten leben. Zelten hat was von beweglich, aber auch was von vorläufig, etwas von unsicher. Alarmanlage braucht beim Zelt nicht, ne? Da braucht auch keiner Dynamitstange, um da einzubrechen, da reicht ein Taschenmesser. Ein Zelt, ein Bild für unser irdisches Leben. Kapitel 5 des 2. Korintherbriefs knüpft an Kapitel 4. Und dort schreibt Paulus ja, unser äußerer Mensch wird aufgerieben. Und doch wird der innere Tag für Tag erneuert. Das ist etwas, ja gut, wenn wir in den Spiegel gucken, dann kommen wir an dieser Wahrheit nicht vorbei, ne? Dass der äußere Mensch vergänglich ist. Dass wir keine 30 mehr sind, dass wir nicht mehr auf jeden Baum hochklettern, die meisten von uns zumindest. Und naja, also wenn ich da mal hingucke, da sind noch ein paar Fitte her, da klingt es noch ein bisschen anders. Aber das ist die Wirklichkeit. Die Bäume, die wir ausreißen, werden immer kleiner. Und Paulus sagt, das ist normal. Unser äußerer Mensch hat die Eigenschaft zu zerfallen, aufgerieben zu werden. Und immer dann, wenn wir entweder merken, die Kräfte lassen manchmal nach, oder wenn dann gar Krankheiten uns irgendwo erreichen, dann wird's besonders deutlich, wie vergänglich unser irdisches Leben ist. Wie nah es am Verfall ist. Und doch sagt Paulus, der innere Mensch, das, was Gott in uns verändert, wird Tag für Tag erneuert. Klagelieder 3, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende, sie ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen wieder neu anfangen, neu in seiner Kraft leben. Aber jetzt, das finde ich ein sehr spannendes Bild auch von Paulus, dass er sagt, wie unser Leben, unser irdischer Körper ist wie so ein Zelt. Und jeder weiß, dass so ein Zelt nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Unser irdischer Körper ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Dafür brauchen wir einen neuen. Dafür brauchen wir einen, der unvergänglich ist, der beständig ist, der bleibt. Und jetzt zieht Paulus, ja, er zieht dieses Beispiel noch ein bisschen aus, indem er vom Ausziehen und vom Anziehen redet und sagt, als Liebste wäre uns natürlich, Gott wird das so machen, dass er einfach schwupp, sind wir im neuen Körper. Es soll ja gelegentlich vorkommen, dass Leute so Häuser bauen. Der Tempel zur Zeit Jesu, der in Jerusalem dort gestanden hat, der war ja jahrzehntelang eine Baustelle. Das hat Herodes der Große, hat das Ganze in Auftrag gegeben. Das ist der mit dem Kindermord zur Zeit der Geburt Jesu. Und der Tempel wurde dann fertig und wurde eingeweiht im Jahr 64 nach Christus. Also kann man sich sagen, 6 Jahrzehnte Baustelle. Und da hat man das so gemacht, dass man praktisch den Neubau über den alten drüber gebaut hat und dann erst den alten zurückgebaut. Man muss sich ja vorstellen, die ganze Zeit, wo Jesus dort im Tempel ein- und ausging, war das Ding eine riesige Baustelle. Und im Jahr 64 wurde schließlich dieser Tempel eingeweiht. Naja gut, wir wissen, im Jahr 70 wurde ganz Jerusalem zerstört. Also das ist der Tempel, der am kürzesten überhaupt stand. Und jetzt sagt Paulus, genau das wünschen wir uns eigentlich. Dass Gott sozusagen die neue Hülle schon drüber baut, ohne die alte abzubauen. Und plötzlich, ha, sind wir neu. Er sagt, das ist aber leider nicht die Wirklichkeit. Das ist unser Wunsch, dass Gott es so macht. Keiner sehnt sich danach, dass unsere Kräfte langsam weniger werden, dass irgendwo die Wehwehchen anfangen und so und irgendwann trägt man uns zu Grabe und dann werden wir auferstehen. Das gefällt uns nicht. Lieber wär's natürlich, wir sind bei der Entrückung dabei und dann macht's huit und dann sind wir bei Gott. Ja, wir hätten's gern anders. Aber er sagt, die Wirklichkeit ist die, dass der Zerfall und die Auferstehung den meisten von uns gewiss sind. Ein Bild für unser irdisches Leben. Es ist vorläufig, es hat etwas von Notbehelf, aber das Ziel ist auch klar. Gott hat was Besseres vor. Er hat für uns einen Leib vorgesehen, der nicht mehr altert, der nicht vergänglich ist, wo kein Blinder am operieren müssen und sonst irgendwelche Geschichten, wo die Haare und die Zähne nicht mehr ausfallen. Das ist eine klasse Sache. Wir leben jetzt in einem Zelt. Und dieses Zelt lässt manchmal schon was davon ahnen, wie das Gebäude hinterher mal sein wird. Aber der Abschiedsschmerz ist manchmal da. Jetzt leben wir in dieser Spannung. Der äußere Mensch zerfällt, der innere wird erneuert und wir wünschen uns, es Zelt werde von heute auf morgen plötzlich zum Haus. Leben, aber auch mit einem Pfand. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben, das er für uns bereit hat, vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und als Anzahlung gegeben hat. Ich habe hier mal 1000 Mark dabei. Die Reichshauptkasse in Berlin ohne Legitimitätsprüfung zahlt dem Einlieferer dieser Banknote 1000 Mark. Berlin, den 21. April 1910. 1000 Mark, wir sind reich, oder? Wenn jemand die Wahl hätte zwischen den 1000 und den 10, was würden Sie nehmen? Den Tausender. Man kann ja mal versuchen, beim Bäcker einzukaufen und sagen, ich hätte gern ein paar Brötchen dafür, für 1000 Mark. Ich meine, vielleicht wird der Bäcker auch sagen, auch das wird mir schön, wird sich als Dekoration schön machen, hier als im Bilderrahmen an der Wand. Aber ich erinnere mich, als unser Johannes noch klein war und manchmal kamen dann so Verwandte und haben gesagt, ach Doc, schau, da hast du ein Geld, kriegst ein Geld, kannst du in die Spardose tun. Und da hat er ganz enttäuscht geguckt, das ist ja bloß Papier. Und wie dann sie ihm noch 50 Pfennig dazugegeben haben, da war er glücklich. Zu dem 10-Mark-Schein noch 50 Pfennig dazu, dann war er glücklich. Das ist Geld. Das andere ist ja bloß Papier. So Unrecht hat er gar nicht mal. Im Grunde ist dieser Lappen nichts wert. Also ich will jetzt nicht über irgendwelche Finanzpolitik oder sonst was irgendwie Vorlesungen halten, aber das Ding ist tatsächlich nichts wert. Es wird erst zu einem Wert, zu einem Zahlungsmittel wird es erst, weil da irgendwo eine Unterschrift drauf ist, dass da ein Herr Draghi darauf unterschrieben hat, dass er für die Europäische Zentralbank garantiert, dass der Einlieferer von diesem Fetzen Papier dafür 10 echte Euro kriegen kann. Dass die Bank eigentlich dafür garantiert, dass es sagt, irgendwo haben wir dann so paar Tonnen Goldreserven rumliegen und die gewährleisten das, dass dieser Fetzen Papier was wert ist. Im Grunde ist dieser Fetzen Papier nur ein Fetzen Papier. Er bekommt seinen Wert erst dadurch, dass jemand ein Versprechen auf dieses Stück Papier geschrieben hat. Er hat gesagt, dafür kriegst du was bei mir, wenn du das einlöst. Und wenn Sie irgendwann, können Sie mal zur Europäischen Zentralbank gehen und sagen, hier habe ich so ein paar Stück Papier, ich möchte mein Goldbarren dafür eintauschen. Ne? Vielleicht würden Sie ja mitspielen. Weshalb erzähle ich das? Weil genau das Paulus hier erzählt und sagt, wir haben ein Unterpfand bekommen. Wir haben eine Anzahlung bekommen. Wir leben nach wie vor als Christen auf dieser Welt. Und wenn wir so über die Straße gehen, dann wird der uns sieht, uns nicht unterscheiden können von einem, der von Gott nichts weiß. Der Unterschied ist nicht erkennbar. Und ob wir ewiges Leben haben oder nicht, das sieht man uns nicht an der Nasenspitze an. Und es wird auch nicht so, dass Christen grundsätzlich dann Goldzähne haben und deswegen sehr viel wertvoller werden als andere Menschen. Der Unterschied ist, dass da ein Versprechen dahinter steht. Interessantes Bild finde ich, wie Paulus es gebraucht hier und sagt, wir haben den Heiligen Geist bekommen als ein Pfand. Und gegen ein Pfand kann man was eintauschen. Wenn irgendwann eine wertvolle Uhr hat, bringt sie ins Pfandhaus und holt sich Geld dafür, dann kann er mit seinem Pfandschein dann hinterher das wieder einlösen und kann sagen, hier möchte meine Uhr wieder haben. Ein Pfand, und er sagt, das ist der Geist Gottes. Gott hat uns schon etwas gegeben. Wir können schon wissen, dass wir das ewige Leben haben. Und ich möchte das jetzt so ein bisschen ausführen noch, was Paulus hier nicht tut. Er sagt nur, wir haben den Geist Gottes bekommen. Über den Geist Gottes erfahren wir ja, Jesus sagt in Johannes 16, dass er, der Geist Gottes macht uns das Wort Gottes verständlich. Dass wir was damit anfangen können. Wenn einer in der Bibel liest und sagt, sprich mich nicht an. Das ist so, wie wenn ich das Buch Mormon aufschlage und denke, ist das öde. So geht's manchen mit der Bibel. Wenn sie den Geist Gottes nicht haben, dann sagen sie, ach, das sind ja alte Geschichten. Aber wenn der Geist Gottes in uns wirkt, auf einmal merke ich, ja, das macht Sinn. Denn es hat das Zweite auch, dass Gottes Wort durch den Geist Gottes persönlich wird. Auf einmal ist es nicht irgendeine Information, wie das der BVB 2-2 gespielt hat oder so, das mich nicht angeht, sondern das ist dann eine Information, die mich persönlich betrifft. Auf einmal stelle ich fest, ich bin ein Sünder, der Rettung braucht. Ich bin einer, dem versprochen ist, dass Gott für ihn sein Leben gelassen hat, dass Jesus für ihn gestorben ist. Dann lesen wir, Paulus gibt das dann im Römerbrief, beschreibt er das hier ausführlich, wo er sagt, der Geist Gottes leitet, er treibt an, heute gebrauchen wir das Wort, er motiviert. Was motiviert mich? Der Geist Gottes. Er leitet mich, er gibt mir Weisung. Der Heilige Geist gibt Gewissheit. Durch den Geist Gottes können wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Er bezeugt es unserem Geist. Oder er lehrt uns beten. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und dann kommt der Heilige Geist und nimmt unser armseliges Gestammel und bringt es so vor Gott, dass es angenehm ist bei ihm. Er leitet uns im Beten. Und er begabt. Ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 12, hat Paulus diesem Thema gewidmet, welche Gaben der Geist Gottes jedem gegeben hat. Ganz unterschiedlich und doch ist keiner leer ausgegangen. Alles das als Unterpfand und Anzahlung auf das ewige Leben. Und er folgert daraus und sagt, deswegen haben wir Zuversicht. Deswegen können wir zuversichtlich in die Zukunft gehen, weil wir schon etwas bekommen haben. Wir merken in unserem Alltag, in unserem Miteinander in der Gemeinde schon etwas davon, dass Gott in seiner Gemeinde handelt. Dass er Menschen ausrüstet und begabt. Er beschenkt mit Fähigkeiten und er macht uns das Wort Gottes persönlich. Dass wir sagen, das Wort ist das, auf das kann ich mich gründen, mit dem kann ich leben. Das spricht mich an. Lesen wir weiter. Deshalb kann nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Vom Ziel her leben. Das ist unsere Lebensweise hier. In einem Zelt in Erwartung des endgültigen Zuhauses, von dem Jesus sagt, ich gehe euch voraus, euch eine Wohnung zu bereiten. Und in dieser Erwartung leben wir heute. Jetzt geht's aber darum, dass wir von diesem Ziel her leben, heute schon in der ewigen Welt Gottes zu Hause zu sein. Heute leben wir schon so, wie es ihm gefällt. Es ist ja interessant, wir haben ja im Kopf noch den Hinterkopf diese Definition, was Glaube ist aus Hebräer 11. Was ist der Glaube? Der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das finde ich interessant. Die Verwirklichung dessen, was man hofft. Wir leben heute schon in dem, was wir hoffen. Weil wir wissen, dass Jesus einmal alles untertan sein wird, leben wir heute schon in dieser Welt mit dieser Gewissheit, dass er der Herr ist. Auch wenn sich in dieser Welt noch andere als Herren aufspielen und tun, als hätten sie was zu sagen. Leben von dieser kommenden Wirklichkeit her. Leben, wie es Gott gefällt. Und wie Paulus hier sagt, da ist es egal, ob wir schon im Himmel sind oder ob wir noch hier auf der Erde sind. Das ist das, was wir hier schon einüben dürfen. Unser Ziel ist, das einzuüben, was uns in Ewigkeit lang bestimmen wird. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil jetzt in dieser Welt, da haben wir uns noch mit anderen Sachen, da haben wir uns mit kaputten Dachziegeln zu beschäftigen. Ich habe jetzt auch wieder das Auto aus der Werkstatt geholt, weil unser Caddy auch einen Dachschaden hatte. Da ist ein Dachziegel drauf geknallt und da hat man nichts als Ärger mit wochenlang mit dem Ersatzwagen fahren und all so Zeug. Ne? Und das sind so Sachen, mit denen man sich rumschlagen muss, die man alle nicht bräuchte, wo man alle drauf verzichten könnte. Oder dass irgendwo die Zähne oder sonst was wehtun. Das sind alles Sachen, die auch dazugehören, dass man auf die Arbeit muss, sich mit irgendwelchen Leuten rumärgern muss, die einem vielleicht irgendwas wollen. Und trotzdem in all dem zu wissen, eigentlich bin ich hier nur beim Zelten. Eigentlich mache ich nur Camping und übe das schon ein, was mich in Ewigkeit bestimmen wird. Vom Ziel her leben, ausgerichtet auf den kommenden Herrn. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Das ist der Tag, auf den wir zuleben, wo sich für alle, die mit Jesus hier heute schon leben, das auszahlen wird, dass es eben nicht irgendwo eine spinnerte Idee ist, nicht irgendwo bloß ein Hirngespinst, sondern wo sich auszahlen wird, dass ja, die belohnt werden. Hier geht es nicht darum, dass wir jetzt hier vor Christus stehen und dann wird aufgezählt. So darf man das hier nicht verstehen, als wird dann aufgezählt, du hast mehr Gutes als Böses getan, also kommst du in den Himmel. Das wissen wir, dass die Rettung davon abhängt, dass wir Jesus gehören. Da ändert nichts dran. Und trotzdem spricht die Bibel auch davon, dass all das, was Gott hier in unserem Leben schon geändert hat, wo er uns dazu bewegt hat, ihm zu dienen, ihn zu ehren, dass das alles auf die große Liste kommt und seinen Lohn bekommen wird. Ja, es zahlt sich heute schon aus. Es zahlt sich einmal aus, was Gott heute in unserem Leben verändert. Zahltag. Das Zelt als Bild für unser vorläufiges Leben. Die Zusage, dass er uns zu sich holt. Die Zuversicht, dass wir heute schon diese Anzahlung haben, heute schon mit dem leben dürfen, was er vorhat mit uns. Das Ziel vor Augen, dass er durch unser Leben geehrt wird. Heute schon und dort erst recht. Und der Zahltag, wo all das Wirklichkeit und für alle offensichtlich wird, was Gott in uns bewirkt. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.